Aber Eifer ist auch der erste, über den es ein Buch gibt. Also er ist der erste Street-Art-Künstler, zu dem sein eigenes Buch über seine Kunst gibt. Jemand, der nur auf der Straße bekannt wurde und zu dem es eine eigene Publikation gibt. Heute gibt es über jeden Street-Artist oder Tausende von Graffiti-Writern haben eigene Bücher selbst herausgegeben oder jemand anderer macht es für sie. Er ist meiner Ansicht nach, oder ich habe mich lang mit dem Thema beschäftigt, er ist der erste, den ich überhaupt nachweisen kann. Und er ist auch eine ganz frühe Form von Multimedia Mensch, weil der hat überall seine Telefonnummer hinterlassen und die Leute haben da tatsächlich angerufen.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich habe heute die große Freude, jemanden anzukündigen, einer unserer Experten aus dem Bereich Street Art. Er ist mit der führende Experte, würde ich sogar feststellen, in ganz Deutschland für Street Art. Er hat seine Doktorarbeit auch geschrieben auf die jüngsten oder jüngeren Werke von Banksy, wo er noch nicht bekannt war. Ich begrüße heute hier im Interview Dr. Ulrich Blanger von der Universität in Heidelberg, Kurator auch vieler Ausstellungen, zuletzt einer großen Street-Art-Ausstellung. Ich freue mich ganz besonders, Uli, dass du hier im Interview bist. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, eine Person herausgesucht, da hast du mich drauf gebracht. Ich bin dann näher in die Recherche gegangen und ich war total fasziniert. Eine Person, die mir vorher überhaupt nichts sagte aus der Street-Art-Szene, der eigentlich erster Tagger Number One bezeichnet werden kann. Er war der Pionier der deutschen Graffiti-Kultur und hat eigentlich in einem Zeitraum von 14 Tagen nur ganz Deutschland, insbesondere Hamburg, auf den Kopf gestellt. Wir sprechen über Ernst-Peter Eiffe. Und wer kennt Ernst-Peter Eiffe? Ich kannte ihn vorher nicht. Es nimmt ein tragisches Ende mit diesem Mann. Heute wollen wir dieses Leben vorstellen und wollen an diese Person erinnern. Ulrich, wer war Ernst-Peter Eiffe?
Ja, Eiffe ist eine seltsame Figur, der wird in den frühen 40ern geboren, macht ein Abi, ist Leutnant der Reserve Luftwaffe und dann studiert er ein bisschen in München Wirtschaft und dann studiert er noch ein bisschen in Hamburg und dann sind wir in Mitte, Ende der 60er und dann geht er aus diesem ganz normalen System raus. Also er wird dann erst nochmal Vermessungsamt eingestellt. Also er ist Landvermesser, so wie bei Kafka, was auch seltsam ist für Graffiti und Wände. Und dann, ja, dann stirbt sein Vater. Er ist verheiratet, der Eiffe, und seine Frau lässt sich scheiden, haben ein kleines Kind. Der Job wirft ihn raus, weil er sich da seltsam verhalten hat. Also er hat ein Bild von Bismarck über seinem Schreibtisch aufgehängt, was ja an sich jetzt noch okay war dann, aber da hat er dann auch noch irgendwie Aktbilder dran gehängt und dann jeden Morgen die Putzfrau auf Französisch beschimpft und das ging dann halt gar nicht mehr und dann fliegt er raus und dann, ja, dann ist er irgendwie in der Nähe von dieser ganzen Apo-Geschichte und dann fängt was ganz anderes an.
Ich möchte ja nochmal darauf eingehen, um auch nochmal in seine Kindheit zurückgehen. Er ist Adoptivkind, 1941, wie gesagt, geboren in Hamburg und wird dann von Eltern adoptiert. Und sein Vater heißt auch Ernst-Peter Eiffe, soweit ich es weiß. Und der war ein hochrangiger Nazi, ich glaube Fregattenkapitän auch, bei der Marine sehr angesehen, auch in späteren Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Hamburg eine Persönlichkeit. Und ja, an der stößt er sich vielleicht auch in Zeiten seines Lebens, weil er diese Persönlichkeit, diese Ausstrahlung nie erreichen kann oder nie erreichen wird. Es nimmt ja ein tragisches Ende mit dieser Person, Ernst-Peter Eiffe. Wie du sagtest, war er im Büro der Hapag angestellt, verliert aber auch dann 68 herum seinen Job dort und ist immer im Umfeld der APO, dieses Audi Max, wo sich die Studenten treffen. Wir haben 1968 Studentenunruhen und in diesem Umfeld hält er sich da auf. Wie haben die Leute auf ihn da reagiert?
Ja, die dachten, er ist einer vom Verfassungsschutz. Also die dachten, wussten nicht so ganz, wie sie ihn einordnen sollen, was auch dran lag, dass er halt von der Schlips- und Krawatten-Anzug-Fraktion war, akkurat gekleidet, stocksteif dasitzen, hat nie was gesagt, war aber immer da. Also gerade auch bei irgendwelchen Literaturgeschichten von Fichte, Rühmkorff und so weiter, irgendwelche Leute, die sozusagen in diesem revolutionären Umfeld sich bewegt haben, aber auch Texte geschrieben, also Literaten waren, aber eben auch in diesem richtigen APO-Umfeld, also wo es dann um so Leute gibt, die auch teilweise eben ja Aufstände gemachten Aktivisten waren, teilweise im Gefängnis waren deswegen. Also da war er schon auch immer dabei. Und ja, die fanden ihn ein bisschen seltsam, haben ihn aber irgendwie toleriert. Also das war halt einfach eine Zeit, wo alle so ein bisschen neben der Spur waren und wo man dann auch nicht gesagt hat, ja okay, nur weil der jetzt so ausschaut, lassen wir den da nicht dabei sein.
Ich kann mich daran erinnern an Aussagen in einem dokumentarischen Film von Kunststudenten in diesem Umfeld, die schon am Anfang etwas ganz Besonderes in ihm sahen. Andere Studenten wiederum bezeichnen ihn als Outsider, der trotz seiner ungewöhnlichen Verhaltensweisen nie richtig dazugehörte. Da streiten sich die Geister so ein wenig. Wir haben die 1968er Jahre, wie gesagt, Studentenunruhen, nicht nur in Deutschland. Gegen Springer sind da auch Unruhen im Gange. Und dann kommt der Tag, wo der Ernst-Peter Eiffe, wie gesagt, seine Ehe geht, zerbricht. Er verliert seinen Job. Und dann kommt dieser Tag in seinem Leben oder diese 14 Tage, die eine große Rolle spielen, beginnt mit dem 10. Mai 1968. Es ist so gerade zur Einordnung der erste dicke Filzstift rausgekommen in Richtung der Marke Edding. Das war vorher auch noch nicht so auf dem Markt. Und das nimmt er auf und hat eine geniale Idee und zieht eigentlich 14 Tage durch Hamburg. Was ist da passiert?
Ja, also der Edding ist wirklich kurz vorher, erst ein paar Jahre vorher rausgekommen, ist ja auch ein Hamburger Gewächs, und er stellt fest, dass man damit halt sehr schnell Botschaften schreiben kann, und das macht er. Also er schreibt sehr, sehr viele Botschaften überall hin, wo eigentlich immer sein Name vorkommt. Also das hat er auch wirklich mit den Graffiti-Writern der späteren Zeit dann gemeinsam, dass er immer den Namen verwendet. Also Eiffe, der Bär kommt bald, sei keine Pfeife, wähl Eiffe, Eiffe, der Bär ist da oder geht um, ist stark und potent, Eiffe sucht Frauen, die Französisch und Chinesisch sprechen. Also er hat dann sehr, sehr viele dieser Sprüche, die sind alle irgendwie witzig, die sind alle auch irgendwie von ihm selber. Also er greift nicht die Sprüche anderer auf, variiert die ganz oft. Er macht die in diesen 14 Tagen in allen Stadtteilen, aber sehr stark immer maßgeschneidert auf den Untergrund. Also er reagiert zum Beispiel sehr viel auf Reklame, die er dann kommentiert, die er auch so ein bisschen bloßstellt. Oder er sagt, Eiffe gibt Tennisunterricht und verlangt dann in einem teuren Viertel viel mehr, als in einem günstigen Viertel in der Nähe der Uni dahin schreibt. Aber darum, er will das gar nicht wirklich. Er sagt auch, er will Bürgermeister werden, also macht so eine Art Pseudo-Wahlkampf, aber mit sehr konventionellen Methoden. Also er ist nicht der typische 68er, der jetzt irgendwie die Welt umstürzen will, sondern er will eigentlich eher erst ein Pazifist, er will die alle zusammenbringen, aber auch Positionen zusammenbringen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also sowas wie Marx, Dutsche, Hitler, bringt er dann alle, Mao, die wirft er alles in einen Topf und will die alle in, er will sozusagen die Gesellschaft einen, aber das wirkt natürlich alles wie eine riesige Satire.
Gehen wir nochmal zurück. Wir sprechen jetzt von dem 10. Mai oder 14. Mai 1968, wo er diesen Impuls bekommt, nimmt seine Stifte, seine Filzstifte, geht raus und beschriftet die Wände. Zu dieser Zeit Hamburg, wie alle großen deutschen Städte in Deutschland, clean, sauber, Nachkriegszeit. Da waren die Wände noch nicht so wie heute besprüht, geteckt. Das gab es zu dieser Zeit nicht. Alles war clean, alles war angepasst, alles funktionierte in ordentlichen Bahnen. Warum war Eiffe in dem Sinne Tagger Nummer 1 in Deutschland, vielleicht sogar europaweit, ich weiß es gar nicht. Wir reden ja davon, Seymour oder Jean-Michel Basquiat 1976, also 8 Jahre später, fängt er an, seine Aphorismen in New York an die Wände zu schreiben. Das macht Eiffe schon 8 Jahre vorher. Warum ist er in diesem Bereich da Tagger Nummer 1?
Also der Vergleich mit Basquiat funktioniert tatsächlich sehr gut, weil Eiffe auch ebenso wie Seymo, also Basquiats Marke, wenn man es so nennen will, oder sein Allheilmittel, weil er das ähnlich aufbaut, also beziehungsweise umgekehrt, ohne dass die voneinander wissen. Da ist schon eine große Verbindung zwischen diesen beiden Künstlern. Das stimmt, also die Graffiti-Writer-Kultur würde sagen, nee, das ist ganz was anderes. Zum einen, Graffiti-Writer sind immer Teil einer Community, da geht's sozusagen auch um das Schreiben des Namens auf eine besonders kunstvolle Art und Weise irgendwann, sich zu abzuheben von den anderen Writern. Also das ist schon eine Art Wettbewerb unter Writern vor allem. Eiffe ist eine Ausnahmefigur, das ist eine Ausnahmepersönlichkeit, ein Außenseiter, da gab es niemanden sonst. Es wird immer gesagt, zu der Zeit waren die Wände komplett frei und komplett clean. Das stimmt so nicht. Es gibt schon in den 30er, 40er, 50er Jahren alle möglichen Politparolen, die waren aber eher mit Pinsel und Farbeimer hingemalt. Also zum Beispiel auch gerade in diesem Umfeld in Hamburg, der Muff von 1000 Jahren unter den Talaren, dieser Spruch, der basiert eigentlich auf einem Graffiti und wurde halt dann ein bisschen aufgemotzt und ein bisschen verbessert und wurde dann während einer Uni-Veranstaltung heimlich eingeschmuggelt und da rumgetragen. Aber bei dem ist es zum Beispiel auch klar, dass es auf einer politischen Parole basiert. Aber das hat Eiffe eben nicht gemacht. Der hat keine politischen Parolen im 68er Sinne verfasst.
Kann man sagen, dass er der First Mover ist, sein Vorgehen mit diesem Filzstift, weil es das vorher nicht gab, weil ja wirklich vorher noch mit normalem Pinsel auch die Slogans an die Wände geschrieben worden sind. Und steht er für diese Poesie, die dort auf die Wände geschrieben wurde?
Also ich würde sagen, für die Streetart-Geschichte hat Eiffe eine ganz besondere Rolle. Zum einen, er ist der Erste in Deutschland, der mit Namen seinen poetischen, politischen, künstlerischen Botschaften überall hin schreibt. Und das macht ihn einzigartig. Davor waren es eben anonyme Parolen, die irgendwelche Gruppen repräsentiert haben. Aber es ging nicht um Individuum. Sie waren auch nicht so ambivalent. Also bei Eiffe ist bei ganz vielen dieser Slogans, weiß man überhaupt nicht, worauf der hinaus will. Und das kann man in 10 verschiedene Richtungen interpretieren. Und man kann es weder kann's die APO für sich vereinnahmen, noch können es die Rechten, die Linken, die Mitte oder sonst jemand für sich vereinnahmen, noch ist es eine reine Kunstbotschaft. Und das macht ihn sehr besonders. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist eben diese technische Revolution. Es wird ja auch gesagt, er hat mit Sprühdose angefangen. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Das ist ein bisschen eine fragwürdige Geschichte. Aber Eiffe ist auch der Erste, über den es ein Buch gibt. Also er ist der erste Streetart-Künstler, zu dem sein eigenes Buch über seine Kunst gibt. Jemand, der nur auf der Straße bekannt wurde, für die Straße, auf der Straße und zu dem es eine eigene Publikation gibt. Heute gibt es über jeden Street-Artist oder Tausende von Graffiti-Writern haben eigene Bücher selbst herausgegeben oder jemand anderer macht es für sie. Er ist meiner Ansicht nach, oder ich habe mich lang mit dem Thema beschäftigt, er ist der Erste, den ich überhaupt nachweisen kann. Und er ist auch eine ganz frühe Form von Multimedia-Mensch, weil der hat überall seine Telefonnummer hinterlassen. Und die Leute haben da tatsächlich angerufen. Und das ist auch eine ganz spannende Sache, weil er da nämlich eine Art Vorform des Anrufbeantworters beauftragt, bespielt hat. Und dann konnten die Leute sozusagen von ihm auch nochmal surreale Botschaften abhören. Also es war nochmal so eine Austauschfunktion auch möglich.
Das finde ich besonders spannend in seiner Chronologie und in seiner Lebensgeschichte, dass er auf diesen Text seinen Namen hinterlässt, seine Anschrift hinterlässt und wirklich eine Telefonnummer. Also er outet sich da total, er will gar nicht den Urheber verstecken. Hinzu kommt diese Funktion mit dem Anrufbeantworter, dass er dort auch noch eine Kontaktmöglichkeit oder eine Botschaftsmöglichkeit, einen Weg, Botschaften zu transportieren, schafft. Das finde ich besonders spannend an ihm. Jetzt kommen diese 14 Tage oder 15 Tage, wo er ohne zu essen, wie die Leute beschreiben, teilweise nachts durch ganz Hamburg streift und überall seine Botschaften hinterlässt. Wo hat er da die Energie genommen? Warum war das so explosiv in 14 Tagen?
Also ich denke, dass er halt da irgendwie eine Möglichkeit entdeckt hat, aus dieser Sache rauszukommen. Ich meine, die bürgerliche Existenz war in dem Moment in irgendeiner Form in sich zusammengefallen. Er sah diesen Moment auch gerade in Paris zu dieser Zeit, was ja viel auch in der deutschen Presse übertragen wurde, dass es da diese Riesenrevolution gab und natürlich diese ganze biografische Geschichte, was er mal in einem Brief an einen Freund schreibt. Es gibt diesen Riesennamen, der Großvater, zumindest Adoptivgroßvater sozusagen, nachdem es ja eine Straße Straße in Hamburg benannt. Also das war ja wirklich eine riesenberühmte Figur. Und der Vater eben, dieser Nazi war, hochrangig Hamburg vertreten hat, dann in Berlin gibt es Fotos von Hitler mit dem Eifel Senior und sowas. Also wirklich eine große Persönlichkeit, auch im Nachhinein. Natürlich eine sehr negative, auch aus unserer heutigen Sicht, also nationale. Und dass er sozusagen eigentlich als eine Adoptivfigur, die nicht auf dieses Level hochkommen kann, trotzdem aber diesen Namen, und es sagt er auch speziell den Namen, und da sind wir wirklich wieder beim Graffiti-Writing, dass er den trotzdem so berühmt machen will. Und was macht er? Er hat nichts außer ein Edding und schafft es bundesweit in die Presse. Die SZ berichtet, die Zeit berichtet, der Hamburger Abendblatt berichtet. Angeblich wird er in Paris und London auch an die Wände geschrieben. Das kann natürlich auch Mythos sein, aber die Zeitungsartikel, die existieren, die habe ich auch. Das ist was, was da ist, was es gibt. Und dann gibt es eben durch diese irre Kreativität, die da in dieser kurzen Zeit ausbricht, wo er so unglaublich viel arbeitet, gibt es natürlich auch eine wahnsinnige Resonanz und mit teilweise diesem Slow-Burn-Effekt, also dass halt dann auf einmal jemand 30 Jahre später einen Kinofilm über den macht, dass ein Buch über den geschrieben hat, dass englische Wissenschaftler Aufsätze über den schreiben. Das ist schon eine beachtliche Sache für jemand, der nur 10 Tage Graffiti gemacht hat.
10 bis 14 Tage, dann gehen die Meinungen noch auseinander. Eigentlich ist das Thema oder die Erinnerung wieder aufgekommen, nachdem in England, glaube ich, eine Doktorandin ihn in einem Buch erwähnt hat. Da ging es um Surrealismus. Sie hat ihm in diesen Surrealismus sehr nahe gebracht oder auch Dadaismus. Dann kommt in diesen 14 Tagen auch dieser 14. Mai 68, meine ich, wäre es gewesen, wo er mit einem Fiat, manche sagen, es war ein Fiat Tipolino, den soll es aber zu der Zeit noch gar nicht gegeben haben. Auf jeden Fall fährt er mit einem Fiat in die Wandelhalle des Hauptbahnhofs Hamburg und ruft die Freie Republik Eifel aus. Und das war der Anfang von seinem persönlichen Schicksal und vermutlich der Tropfen aus dem heißen Stein, worauf die Gesellschaft nur gewartet hat. Jetzt hatte man einen Grund, ihn festzunehmen, einzuliefern, als verrückt zu erklären und in eine Nervenheilanstalt einzuliefern. Die Frage an dich, war Eifel jetzt zwischen Genie und Wahnsinn? War er verrückt? War er gefährlich? Oder war es ein früh erkennbarer Outsider-Künstler?
Das ist eine schwierige Geschichte. Also das ist, glaube ich, Ende Mai, 26. Mai wird das, glaube ich, berichtet. Also das ist wirklich der Endpunkt und davor steht es schon auf seinem Auto drauf, also diese Freie Eifelrepublik. Das ist schon wir sehen, die APO ist ja eine linke, linksradikale Bewegung, aber die Freie Eifelrepublik, die ist sehr nah an den Reichsbürgern dran. Der Vater war Nazi und das Linksradikale und das Rechtsradikale trifft sich im Radikalen und das ist jemand, der dann am Ende seines Lebens ja auch eher in diese völkisch-nationale Richtung noch abgebogen ist. Also wie er dann schon inhaftiert war, wollte er dann so eine Art germanisches Großreich, der E-Punktismus, wie er das genannt hat, abbiegen. Also auch zwischen links und rechts ist das eine höchst schwierige Persönlichkeit, sehr inspirierend trotzdem auch. Und ja, der ist da dann rausgeflogen aus dem System. Also der wurde eingesperrt, zumindest für 2 Jahre. Das wird dann oft so dargestellt, der wurde da verhaftet nach dieser Aktion und dann weggesperrt. Aber eigentlich kam der im November desselben Jahres dann schon wieder raus, also kurz nachdem dieses Büchlein erschienen ist, und hat dann in Düsseldorf in der Werbeagentur gearbeitet. Ich meine, diese ganzen Slogans, der kann Sachen unglaublich gut in wenigen einfacher Sprache pointiert auf den Punkt bringen. Und das ist natürlich eine super Sache. Aber dann kam halt so eine Depression. Man weiß es nicht so ganz, wie man das nach heutigen Kriterien klinisch definieren würde. Und da lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster als Kunsthistoriker, was der da genau hatte. Auf jeden Fall, die Reaktion war, dass er ab dann eingesperrt wurde und dass er da auch nicht mehr rauskam, sozusagen nur auch nochmal in so ein bisschen wie einer flog über das Kuckucksnest, dass er dann auch da so Aufstände anzettelt, also er muss mal einen Aufstand angezettelt haben und dann irgendwie mit 20 Mitinsassen in die Bahn gesprungen sein und in Hamburg dann wieder rumgetaggt haben, bevor sie ihn wieder eingefangen haben. Und er hat auch nochmal eine Partnerin gehabt da und mit der nochmal, also das Leben ging schon nochmal weiter, aber er wurde stark sediert, das hast du ja auch vorher schon angesprochen, saß im Rollstuhl, war sehr müde, also der ist so ein bisschen weitestgehend vor sich hingedämmert, bis er eben dann an Weihnachten 1983 verschwunden ist. Also er ist abgehauen. Man wusste dann nicht, wo er hin ist. Er hat auch kein definitives Todesdatum.
Ich möchte da nochmal auf einhaken. Er wurde ja, wie du sagst, zwischenzeitlich war er wieder auf freiem Fuß. Dann letztendlich kam vielleicht auch Depressionen noch hinzu. Es wurde alles ein bisschen stärker bei ihm, psychische Auffälligkeiten vielleicht auch. Und dann ist er nach Ochsenzoll gekommen und auch in die Psychiatrie nach Riegling. Jetzt hat man sich die Psychiatrien zu der Zeit 68, 70 rum nicht so vorzustellen auf dem Standard, wie sie heute sind. Wenn ich an Ochsenzoll denke und an Riegling, dann sind das alte Baracken, die man vielleicht noch aus dem Zweiten Weltkrieg übernommen hatte, wo die Leute untergebracht waren, das hat mit dem heutigen Standard nichts zu tun. Dort wurde er sehr stark auf Medikamente eingestellt, sediert auch, und es war laut Aussagen, Zeugenaussagen, totaler körperlicher Verfall auch erkennbar. Trotzdem kritzelt er ja seine Parolen weiter an die Wände, unter anderem Eifel lebt, was eine schöne Parole ist, aus dieser zwangslosen Situation heraus. Ich frage mich, war er eine Gefahr für die Gesellschaft, für das Ordnungsempfinden der Gesellschaft? Alles muss sauber sein. Und ist man so mit Künstlern umgegangen in der Vergangenheit? Ich denke da auch an OZ Otz, der auch aus Hamburg kam, der nachher auch als verrückt erklärt wurde, weil er 100.000 Mal sein Kürzel gesprüht und getaggt hatte. War das irgendwo in der Zeit so typischer Reflex, Psychiatrie, wegsperren, sedieren.
Es kommt drauf an, wenn man so sich so die Chronologie anschaut, liegt diese Schlussfolgerung nahe. Dadurch, dass er zwischendurch aber wieder raus war und 2 Jahre was völlig anders gemacht hat, dann auch eigentlich nicht mehr weiter Graffiti gemacht hat, also das sozusagen wirklich nur diese eine Eruption, dieser eine Schub war, wo er das so groß gemacht hat, und danach hat er wieder 2 Jahre funktioniert. Und hat auch wieder gearbeitet und war auch nicht mehr eine bekannte Persönlichkeit oder sowas. Und dann verfällt er in, damals hieß es dann Depression, und dann verschwindet der aber. Und dann, da kommt der auch nicht mehr raus. Also ich würde sagen, dass das dann schon was ist. Nicht unbedingt, dass man sagt, dass man da einen Künstler weggesperrt hat, aber halt eine Person, die halt nach damaligen Standards einfach rausgefallen ist, nicht mehr funktioniert hat, irgendwie kaputt war und dann noch mehr kaputt gemacht wurde, auch stillgestellt wurde, vielleicht als Gefahr für die Gesellschaft gesehen wurde. Das weiß ich nicht, wie das von der Aktenlage her ist. Wenn man das Buch anschaut von 68, was damals mit seinen Sprüchen rauskam, da hieß, er hat sich nie geprügelt, er ist nie auf Leute losgegangen, er hat zwar dann mal jemanden vom Mikro weggeschubst, also den Fritz Teufel, diesen berühmten Kommunaden und 68er Vorkämpfer, den schubst er dann einfach mal vom Mikro weg, weil er jetzt sprechen will. Aber wenn man ihn dann auffordert, hey, lass das mal, dann hat er das auch immer gleich gemacht. Also er hat damit schon umgehen können. Er war kein Schläger, er war kein Mensch, der dann auf Leute losgegangen ist. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo er diese Graffiti gemacht hat. Wie das später war, das weiß ich nicht. Da ist nichts überliefert, auch von den Leuten, die ihn als Pfleger da beaufsichtigt haben, ja teilweise auch in dem Dokumentarfilm von Christian Bau zur Sprache kommen. Man weiß es nicht. Also es ist weiterhin sehr, sehr viel unbekannt. Ich finde es auch toll, dass es diesen Film von Christian Bau gibt, weil dieser Film auch einer der ersten Filme über einen Streetart-Künstler ist. Noch vor dem Film über Basquiat, das sozusagen nicht Graffiti an sich oder Street Art im weitesten Sinne als eine Bewegung irgendwas im Mittelpunkt steht, sondern dass eine Einzelperson und ihr Schicksal, aber eine Einzelperson, die in erster Linie über ihre illegalen Arbeiten auf der Straße bekannt wurde. Also der erste Street Artist, für den es einen Film gibt, ist meiner Ansicht nach auch Eife. Also da kenne ich auch kaum jemand davor, über den so ein Porträt gibt.
Wir haben beide diesen Film gesehen. Ich habe ihn verschlungen. Es ist ja leicht dokumentarisch auch. Szenen sind nachgestellt natürlich, aber auch Originale kommen da zur Sprache, werden interviewt. Es gibt dieses herrliche Buch, es liegt vor mir, Eifel for President, ein Spruch von ihm, alle Ampeln auf gelb. Darin inbegriffen ist diese Digitalisierung des noch auf Zelluloid gedrehten Filmes inbegriffen, der so nicht frei zugänglich ist, meines Erachtens, und ein herrliches Buch dazu. Und es steht wirklich dieser Mensch im Mittelpunkt und dieses tragische Ende 1983, wo er ja zur Weihnachtszeit diese Klinik oder diese Psychiatrie verlässt und in Richtung Moor wohl sich fußläufig bewegt und auch dann erst 3 Monate später dort gefunden wird. Ich kann mich an diesen Zeitungsartikel, der in dem Buch vorkommt, ein ganz kleiner Artikel, dass eine unbekannte männliche Leiche gefunden wurde und es sich dabei wohl offensichtlich um ihn handelt, kann ich mich noch sehr gut erinnern. auch die Umstände seines Todes. War es ein Suizid? Ist er erfroren? War er verwirrt in diesem Moment? Hat er sich verlaufen in diesem großen Moorgebiet, wo ganz viele Birkenwälder waren? Auch das ist ja ein großes Fragezeichen.
Genau, also es gibt diese These, dass er, die halt über die damaligen Pfleger kommt, dass er oft Suizidgedanken geäußert hat. Und dass er natürlich ein kluger Mensch war und einen Moment gewählt hat, wo auch heute notorisch öffentliche Institutionen unterbesetzt sind, nämlich an Weihnachten, wo alle selber zu Hause sein wollen, wo meistens nur eine Notbetreuung ist. Und in der Zeit hat er dann die Gelegenheit zur Flucht genutzt und das auch durchgezogen. Und ob er das sozusagen als eine Flucht in einer Freiheit gesehen hat oder ob er das ob ihm klar war, dass wenn er bei diesen Temperaturen rausgeht, dass er wahrscheinlich erfriert und dass er nicht weit kommt, das kann natürlich auch sein. Das lässt sich letztendlich nicht bewerten.
Aus dieser Zeit stammt auch ein Spruch von ihm: denkgestört, triebgestört, bewegungsgestört, was in diese Zeit ja reinpasst. Wir kommen so langsam zum Ende dieses Podcastes hin. Auch er, das haben wir ja berichtet, ist mit 42 Jahren 1983 tot aufgefunden worden. Darum gibt es immer noch Rätsel bis heute. Ich möchte dich, lieber Uli, fragen, in der Einschätzung, du hast dich tief mit diesem Menschen beschäftigt auch. Insgesamt, was wird für ein Bild von ihm letztendlich bleiben? Ist er der Hofnarr der APO, wie einige sagen? Oder ist es ein Outsider-Künstler mit dadaistischem Humor?
Der Eifer ist eine ganz schwierige Person. Ich würde ihn eher in Richtung des Situationismus setzen, wie das eben auch Prue Davis, diese englische Wissenschaftlerin, macht. Die sagt, es geht hier sehr stark um den Stadtraum. Es geht sehr stark um das Anti-Autoritäre, um eine Art, wie kann man dem begegnen, wenn eigentlich alles vorgegeben ist von Autoritäten. Wie kann man sich dem gegenüber verhalten? Jemand, der aber auch nicht dann ein 68er Künstler war, sondern der auch den 68ern den Zerrspiegel vorgehalten hat, also deren Hofnarr war. Also er hat sich genauso ja über diese 68er Leute lustig gemacht, wie er sich über andere Autoritäten lustig gemacht hat. Und ich denke, er wird eben, weil es diesen Film gibt, weil es diese Bücher gibt, wird er tatsächlich in Erinnerung bleiben, weil es immer wieder Leute gibt, die den rausholen und sagen, wie kann denn das sein, dass es so jemand gab? Warum hat er das gemacht? Und diese Sprüche haben ja auch eine gewisse Zeitlosigkeit, dieses alle Ampeln auf Gelb, kein Hammer, kein Sichel, nur Eifes Hand auf Hamburgs Michel. Also er ist für mich auch kein Hamburger Lokalkünstler, sondern es ist schon eher so eine deutsche Ausführung des Situationismus, also so eine Kunstrichtung, die auch versucht hat, Kunst und Leben zusammenzubringen und irgendwie eine Perspektive zu finden. Wie kann man das machen, dass man irgendwie in einem Umfeld ein normaler Mensch bleibt oder was alles diktiert.
Nochmal zur Abgrenzung zum Ende jetzt hin. Warum verschwinden so Künstler wie Eifel zumindest zeitweise aus dem kollektiven Gedächtnis? Der Hamburger sicherlich nicht, aber vielleicht in ganz Deutschland, während Jean-Michel Basquiat oder Banksy aktuell Ikonen sind und gefeiert werden. Und solche Ikonen wie Eifel, der in 14, 15 Tagen so einen kurzen Ruhm hatte, werden da in Vergessenheit geraten.
Das liegt natürlich viel auch an dem, was danach passiert ist. Basquiats Werke, die von 5 Fotografen dokumentiert wurden, also seine Arbeiten zusammen mit El Diaz als Seymo, die wären heute auch nicht so bekannt, wenn der Künstler nachher nicht so ein weltberühmter Maler geworden wäre, der diese unglaublichen Werte auf dem Kunstmarkt erzielt. Und bei Banks ist es ebenso für das Frühwerk oder viele dieser Sachen würde man sich nicht mehr so interessieren, wenn es da nicht so viel Dokumentation drüber gänge und wenn es da nicht so ein Nachspiel gehabt hätte, wo das so eine unglaubliche finanzielle und Publizitätserfolg dahinter lag. Bei Eifel war es halt so, der hat die Sachen selber gar nicht dokumentiert. Der wurde auch kaum von anderen dokumentiert. Der war dann sehr schnell weg. Der hatte keine Lobby. Auch die APO, also wenn man das so sagt, was ist denn sonst da passiert? Die haben teilweise ähnliche Aktionen gehabt. Aber die hatten das Gefühl, oh, wir sind wichtig für Deutschland. Wir sind wichtig für die deutsche Geschichte. Die haben sich selber dokumentiert. Die haben sich selber als Buch rausgegeben später, über die Kommune 1 und weiter. Also so eine Selbstdokumentierung. Und die hat bei Eife eben nicht stattgefunden. Deswegen haben wir ganz wenig von dem Werk, was noch da ist. Und es wurde halt dann eher von Leuten dann, wie eben Christian Bau, der damals als Kunststudent diese Sachen wahrgenommen hat, der dann irgendwann gesagt hat, da müsste man mal was drüber machen. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt in Vergessenheit gerät. Und der mit ihm das gemacht hat, war ja Arthur Diekhoff, der selber ein Street-Art-Künstler war und selber ein berühmter Plakatkünstler, der illegal auch gearbeitet hat. Und die haben sich in dieser Tradition gesehen. Also, dass man sagt, es gibt diese illegale Street-Art-Kunst in Deutschland. Was sind denn da die Vorläufer? Wer sind denn dann die Ersten? Und da kommen eben nach Eife erst die Aachener Wandmaler mit einer großen Position. Und davor gibt's eigentlich da nichts.
Kommen wir zum Ende jetzt hin. Nochmal zu der Frage, die zwischendurch aufkam. Hat Eife wirklich irgendwann auch gesprüht oder war er der Mann mit dem Filzstift, der ganz Hamburg ja mit seinen Sprüchen verzierte?
Genau, also das ist meiner Ansicht nach, und Christian Bau stimmt da, soweit ich weiß, mit mir überein, obwohl das in seinem Film ja auch vorkommt. Also Peter Schütt, der dieses Buch rausgegeben hat 1968 zusammen mit Uwe Wandrei, der sagt, ja, und ich hab ihn da gesehen und da war dann diese Aktion mit den Muff unter den Talaren 1000 Jahre. Und er wäre dann auf die Toilette gegangen und dann hätte Eife da eben mit roter Sprühfarbe Professoren, verpisst euch, keiner vermisst euch, dahin gesprüht und hätte gesagt, so macht man das heute. Und eine andere Geschichte von selben Typen, Peter Schütt eben, der lebt auch immer noch, hieß es dann, ja, ich wurde verhaftet, also Schütt wurde verhaftet, weil er irgendwo eine Parole hingeschmiert hat mit Eimer und Farbpinsel. Und da wurde er eben von der Polizei verhaftet, weil es eben sehr lang dauert. Und der Eife hätte dann Aktentasche aufgemacht und gesagt, schau hier, also die verschiedenen Geschichten, die der erzählt, drehen sich um dieselben Sachen, aber sie widersprechen sich. Deswegen glaube ich nicht, dass es stimmt. Der Schütt wollte damit untermauern, dass Eife eine technische Revolution gemacht hat, was er mit dem Markerstift wirklich gemacht hat. Es gibt keinen Beweis dafür, dass er wirklich mit roter Farbe oder mit sonst was irgendwo hingesprüht hat. Und es erzählt auch sonst keiner. Auch dieser Slogan ist für mich ein Kennzeichen, Professoren, verpisst euch, keiner vermisst euch. Das klingt für mich eher so Anfang 80er Sponti-Spruch. Auch dieses Unflätige, das kommt bei Eife eigentlich kaum vor. Und wenn, dann ist es sehr gut verbrämt. Also richtet mit oder ohne Finger stets den Strahl, also beim Pissen, auf Axel Springer. Das ist distinguierte Hochsprache für Pissen, aber der hat nicht diesen Fäkalhumor. Und der Spruch ist auch so ein bisschen ausgelutscht. Und Eife hat sonst lauter Sprüche, die eigentlich wirklich typisch Eife sind, die alle aus einem Guss sind. Also für mich spricht es dafür, dass er das nicht gemacht hat, aber er hätte es machen können.
Für mich hat sich ein Bild von ihm ergeben, heute, oder es war für mich ein Wortjongleur, der mit Worten umgehen konnte, die sehr tiefgründig waren. Heute in der Zeit gelebt, wäre in einem großen Werbefirma-Kampagne untergekommen, glaube ich, mit seinen treffenden Sätzen, die er gebildet hat. Zusammenfassend, was bleibt von Eife?
Ich denke, letztendlich werden diese Sprüche bleiben. Also, dass man diese Sprüche haben, was Zeitloses, dieses Kommentieren und dieser Street-Art-Vorläufer. Also, das sagt, das ist jemand, der damals schon ortsspezifisch gearbeitet hat, der damals eine technische Revolution ausgelöst hat, der damals als einer der ersten eine Publikation bekommen hat. Also er war so ein Künstler, der in ganz vielen ein Pionier ist. Und als solches wird er im Gedächtnis bleiben.
Ich beende diesen Podcast mit dir, lieber Uli. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr unter Zeitdruck und bedanke mich, dass du dir aber dieses Herz genommen hast, hier über Eife zu sprechen. Wir wollen das Gedenken hochhalten mit diesem Podcast. Und ich möchte diese Folge beenden mit einem seiner berühmten Sätze. Und der lautet, Eifes Prinzip der freien Marktwirtschaft, und jetzt kommt der Doppelpunkt, wer anderen eine Grube gräbt, hat wohl gebaut. Ich bedanke mich bei dir, Uli, für diese hervorragende Folge.
Dankeschön.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.